NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Januar 1939. Der Beginn der Massenflucht am Ende des Spanischen Bürgerkriegs.
Der Sand ist ein Dolch, wo die Träume stöhnen. Und er peinigt die Wunden, deren Blut geronnen ist. Der Sand ist eine Gegenwart ohne gestern und morgen, die im Meer versinkt, mit grauen Segeln drapiert. Und der Wind reißt die Träume entfernter Länder heraus.
Anfang Februar 1939, nahe des heutigen französischen Badeorts Argelès-sur-Mer. Der kalte, feuchte Tramontana-Wind pfeift von den Pyrenäen herunter auf 100.000 Menschen, die am Mittelmeerstrand auf 2 Quadratkilometern eingesperrt sind. Unter ihnen die Eltern von Serge Barbat.
Am 1. Februar war da nur der Sand und Stacheldraht, das war alles. Der Februar ist ja der kälteste Monat des Jahres. Und es gab keinen Schutz, kaum Essen und trinkbares Wasser.
Gestrandet sind hier die Menschen einer der größten Fluchtbewegungen des 20. Jahrhunderts. Insgesamt 500.000 Republikaner fliehen am Ende des Spanischen Bürgerkriegs vor den siegreichen Truppen des rechtsradikalen Putschisten General Franco über die Pyrenäen nach Frankreich. Die französischen Bergdörfer und Kleinstädte entlang der Grenze, traditionell eng verbunden mit den Nachbarn im spanischen Katalonien, heißen sie so gut es geht willkommen.
Die kleinen Dörfer an den Grenzstationen sahen sich in der Lage, dass sie bis 70.000 Leute plötzlich aufnehmen mussten. Die Bevölkerung hat das sehr gut organisiert. Sie waren auf der Seite der republikanischen Spanier. Sie haben ihre Häuser geöffnet, Schulen, Krankenhäuser, Turnhallen. Sie haben gekocht, sie haben gegeben, was sie hatten. Und das hört man und liest man aus allen Dörfern, die hier an der Grenze entlang stehen.
Die deutsche Autorin Astrid Schmeder lebt heute hier in den Pyrenäen. Sie hat ein Buch geschrieben über die Retirada, den Rückzug, wie diese Massenflucht damals genannt wird. Lange Schlangen von Menschen mit Pferdewagen, Handkarren und Koffern kommen über die Bergpässe. In den französischen Grenzorten dürfen sie nicht bleiben. Eilig zusammengezogene französische Soldaten und Polizisten transportieren sie ab in die Massenlager am Strand. Auch den damals 19-jährigen Wiener Hans Landauer, der als Freiwilliger in den internationalen Brigaden gegen Franco gekämpft hat.
Die sogenannten Camp d'Accueil, heißt das auf Französisch, Empfangslager, waren Pferche bar jeder sanitären Einrichtungen. Und in jedem Lager waren ungefähr 100.000 Leute. Soldaten, Frauen, Kinder und. Das gibt Bilder, da sieht man, wie er am Strand scheißen tut. Und da haben alle zugeschaut. Nicht? Man kann sich vorstellen, wie der Strand ausgeschaut hat.
Die französische Regierung behandelt die Menschen als Indesirable, Unerwünschte.
It's a question of ideology. Because they considered
that, das war eine Frage der Ideologie. Sie betrachteten die spanischen Republikaner und die internationalen Brigaden als Feinde.
Actually were enemies.
Der französische Historiker Denis Péchanski.
Mit der neuen, sehr rechten Regierung gab es eine Entwicklung hin zur Fremdenfeindlichkeit in Frankreich. Individualisierung, Fremdenhass, Antikommunismus, Antisemitismus waren die neuen dominanten Strömungen. Dieser Wendepunkt ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie die Spanier behandelt wurden, aber auch, wie es kurz darauf zum Vichy-Regime mit General Pétain kam.
Diese Behandlung ist ein Schock für die Spanier.
Die Situation war unfassbar für sie. Sie hatten gegen den Faschismus gekämpft, im Geist von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und dann wurden sie in Lager gesperrt, von Frankreich. Genau 150 Jahre nach der Französischen Revolution.
Die Geflüchteten versuchen, sich zum Schutz vor Wind und Regen in den Sand einzugraben. Tausende sterben in den ersten Monaten an Erschöpfung, Erkältungen und ansteckenden Krankheiten und werden am Strand verscharrt. Es gibt Fotos von abgemagerten Kindern, die an die Sahelzone erinnern. Viele sind auch psychisch am Ende, sie gehen ins Meer.
Es hat ja auch in der Zeit sehr viele Selbstmorde gegeben, weil gleichzeitig ihr Versuch, ein neues Leben zu schaffen, gescheitert war, hatten sie überhaupt keine Zukunft mehr. Und dann dieses Gefühl, auch entwürdigt zu werden.
Al futuro le obra las por.
que él perdone la guerra.
Für die meisten spanischen Flüchtlinge ist eine Welt zusammengebrochen. Zu Hause, mitten im Bürgerkrieg, waren sie Teil eines einzigartigen sozialen Aufbruchs gewesen. Der Traum eines besseren, freien, würdevollen Lebens war für viele ein, zwei Jahre lang Wirklichkeit geworden. Im kurzen Sommer der Anarchie, wie Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger die Zeit genannt hat. Rückblende. Spanien ist im 20. Jahrhundert ein tief in Feudalstrukturen verhaftetes Land. Es herrschen Großgrundbesitzer, Adel, Kirche und Militär. Doch Millionen landloser Tagelöhner auf den Feldern und rechtloser Arbeiter in den Städten begehren auf. Besonders die Ideen des politischen Anarchismus begeistern viele. Die anarchistische Gewerkschaft CNT hat in den 30er Jahren fast 2 Millionen Mitglieder.
Die CNT war halt keine Partei, sondern es waren die Arbeiter und Bauern in einer egalitären Struktur organisiert. Die hatten Lokale, sie hatten Kulturvereine. Die CNT machte sehr viel auf der Bildungsebene und sehr viel Arbeit für die Frauen, die nachher ja eine große Rolle gespielt haben, auch im Anarchismus.
1936 kommt ihre Stunde. Der rechtsradikale General Franco putscht mit Unterstützung von Großgrundbesitzern und Kirche gegen die gerade gewählte demokratische Regierung. Doch mit einem Generalstreik und sehr effektiven Guerilla-Volksmilizen stoppen die Anarchisten die Putschisten zunächst. Plötzlich ist die CNT in großen Teilen Spaniens die dominierende politische Kraft.
Der Kampf auf der Straße und die Organisierung des gemeinschaftlichen Lebens, das passierte gleichzeitig. Und ich glaube, dass das diese Begeisterung ausmachte, jetzt nehmen wir unser Leben in die Hand, hier und jetzt machen wir das, gleichzeitig.
Basisdemokratisch gründen immer mehr Dörfer, landwirtschaftliche Kollektive, auch viele Industriebetriebe in den Städten arbeiten als Kooperativen. Alle Entscheidungen werden auf Vollversammlungen diskutiert. Viele internationale Besucher spüren, hier entsteht etwas Einzigartiges. Etwa die Schriftsteller Ernest Hemingway oder George Orwell.
Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen versuchten, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine.
Dazu sind die Anarchisten wirtschaftlich erfolgreich. Die Produktivität in Landwirtschaft und Industrie wächst innerhalb eines Jahres um 75%. Und die vorher mangelhaften öffentlichen Dienstleistungen funktionieren deutlich besser.
Das allgemeine Bild von Anarchismus ist sehr stark mit Gewalt und mit Chaotik verbunden. Das ist ein Teil der Diffamierung, die gewollt ist. Anarchosyndikalismus bedeutet nicht, dass es keine Ordnung gab, sondern dass es eine auf freiwilliger Basis gefundene Ordnung war.
Doch im Bürgerkrieg gewinnt Franco mit massiver Hilfe von Hitler und Mussolini langsam die Oberhand. Die westlichen Demokratien lassen das republikanische Spanien im Stich. Nur Stalins Sowjetunion liefert Waffen. Bedingung: Der Anarchismus muss gestoppt werden.
Das hatte einen tiefen Grund darin, dass für ein autoritäres Zwangssystem eine libertäre Gesellschaft eine Gefahr darstellt, dass sich wie ein Lauffeuer in der Welt rumspricht, dass es möglich ist, eine freiheitliche Gesellschaft aufzubauen. Das war eine große Infragestellung dieses stalinistischen Systems.
Mit einem Krieg im Krieg und den sowjetischen Waffen werden die anarchistischen Kollektive tatsächlich zerschlagen. Doch das nutzt nur Franco. Anfang 1939 hat er den Bürgerkrieg gewonnen. Und so sitzen nun 500.000 Retirada-Flüchtlinge fest hinter Stacheldraht in den Lagern an der Mittelmeerküste. Eingesperrt auf Anweisung der französischen Regierung.
Sie hatten Angst vor den Anarchisten, vor dieser sozialen Bewegung, die da stattgefunden hatte. Sie hatten Angst, wenn diese 500.000 Menschen einfach sich verteilen in ihrem Land, dass diese Ideen sich verbreiten könnten. Die Politik ging darauf hin, die Menschen so zu behandeln, dass sie möglichst bald wieder zurückgehen.
Sie haben es dann zum Teil mit Gewalt versucht, dass sie die Leute einfach zurückgebracht haben. Und zum Teil mit Erpressung. Du kriegst bessere Nahrung, wenn du unterschreibst, dass du zurückgehst.
Fast 2/3 der spanischen Flüchtlinge werden so in wenigen Monaten zurückgeschoben in ihr alles andere als sicheres Herkunftsland. Viele erwartet in Franco-Spanien das Gefängnis, die Zwangsarbeit oder die Erschießung. Das Schicksal von 150.000 Verschwundenen aus dieser Zeit ist bis heute nicht aufgeklärt.
Franco hat Tabula rasa gemacht mit den linken Kräften. Da ist nichts mehr von übrig geblieben. Ich würde schon sagen, dass der Faschismus sich dadurch so lange halten konnte, dass so eine Art Grabesruhe entstand über den Gräbern derjenigen, die umgebracht worden sind. Und die anderen Menschen hatten Angst, irgendetwas noch dagegen zu entwickeln.
Ein ähnliches Schicksal erwartet die 7500 linken spanischen Flüchtlinge, die im Juni 1940 noch immer in den französischen Lagern festgehalten werden. Sie werden nach der Niederlage Frankreichs gegen Deutschland vom Vichy-Regime an die Nazis ausgeliefert. Drei Viertel von ihnen sterben im österreichischen KZ Mauthausen. Doch es gibt auch die etwa 150.000 Retirada-Flüchtlinge, die schließlich doch in Frankreich bleiben können. Ihre Geschichte nimmt eine andere Wendung.
Viele haben sich der Resistance angeschlossen. Das finde ich ganz wichtig. Sie sind von den Franzosen nicht gut aufgenommen worden. Und doch haben sie sich mit den Franzosen zusammengetan und haben gegen Hitler gekämpft.
Wir wissen, dass die Rolle dieser ehemaligen Spanienkämpfer im französischen Widerstand absolut wichtig war. Sie waren die einzigen, die militärische Erfahrung hatten. Gegen die Wehrmacht und die SS ist es besser, ein bisschen Kampferfahrung zu haben. Es gibt eine Episode, die war in Frankreich vollkommen unbekannt bis in die 80er Jahre. Die ersten Panzer, die Paris befreiten, waren spanisch, mit Namen wie Guadalajara. Und die ersten alliierten Soldaten in Paris waren Spanier.
Nach dem Sieg gegen Hitler und Mussolini ist ihre Hoffnung groß, dass nun auch die Diktatur in ihrem Heimatland fällt.
1945 dachten sie, dass Hitlers Niederlage auch Francos Niederlage bedeutete. Doch das war nicht so. England, die USA und Frankreich hatten kein Interesse daran. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich es für sie war, als sie sahen, dass Franco an der Macht blieb.
Erst jetzt wird ihnen klar, dass keine Rückkehr in ein demokratisches Spanien möglich ist. Die meisten Retirada-Flüchtlinge beschließen, Franzosen zu werden und bleiben in den Departements entlang der spanischen Grenze. Die Retirada wird jahrzehntelang in Frankreich verdrängt. Astrid Schmeder, die heute in den Pyrenäen Wanderungen auf den Spuren der Flüchtlinge von damals anbietet.
Genauso wie über die Kollaboration gab es auch ein großes Schweigen, dass die Spanienkämpfer hier in Lagern gehalten wurden. Da spielt sicherlich Scham eine Rolle, auch wie damals die französische Regierung da vorgegangen ist.
Es gab keine Erinnerungskultur. Ungefähr zur Jahrtausendwende haben wir Kinder dieser Menschen angefangen, das publik zu machen. Wir haben es inzwischen geschafft, dass die Retirada öffentlich anerkannt wird.
So gibt es heute viele Erinnerungstafeln an Grenzübergängen in Bergdörfern und auch am Strand. Dazu ein beeindruckendes Museum in Riefsalt. Serge Barba, 1941 als Kind von Retirada-Flüchtlingen geboren, ist auch die Erinnerung an die anfängliche Willkommenskultur in den Bergdörfern wichtig.
Es hat die Grausamkeiten gegeben damals, aber es hat auch viel Solidarität und Menschlichkeit gegeben. Man begegnet im Grunde derselben Spaltung damals schon, wie sie heute auch ist. Die, die Flüchtlinge nicht wollen und die, die ihnen helfen.
Die Lehre der Retirada? Wenn wir uns nur nach nationalen Prioritäten richten, ist das der Anfang vom Ende. Es ist eine Notwendigkeit, Flüchtlinge aus einem Krieg aufzunehmen. Man muss menschlich handeln.
Denis Pichonski, wissenschaftlicher Leiter des Museums in Riefsalt. Einer der bedeutendsten spanischen Dichter seiner Zeit gehört zu den Opfern der Retirada, Antonio Machado. Er stirbt, vollkommen erschöpft, kurz nach der Ankunft im französischen Collioure. In einem seiner berühmtesten Gedichte heißt es:
Träum nicht, schlaf nicht, pass auf.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an den Beginn der Massenflucht am Ende des Spanischen Bürgerkriegs am 26. Januar 1939. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.